Ja, guten Morgen. Ich möchte mit euch zu Anfang den Bibeltext lesen, den ich mir heute rausgesucht habe als Grundlage für die Predigt. Steht im Johannesevangelium Kapitel 19. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Ich lese die Verse 1 bis 30. Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 1 bis 30. Da ließ nun Pilatus Jesus ergreifen und geißeln. Dann flochten die Soldaten eine Dornenkrone, setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Hierauf traten sie vor ihn hin und riefen aus: Sei gegrüßt, Judenkönig! Und versetzten ihm Schläge ins Gesicht. Pilatus kam dann wieder heraus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. So kam denn Jesus heraus, indem er die Dornenkrone und den Purpurmantel trug, und Pilatus sagte zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn nun die hohen Priester und die Tempeldiener erblickten, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz! Pilatus entgegnete ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dies Wort hörte, geriet er in noch größere Angst. Er ging also wieder in die Statthalterei hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Mir willst du nicht Rede stehen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Deshalb trifft den, welcher mich dir ausgeliefert hat, eine größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien: Gibst du diesen frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platze, welcher Steinpflaster auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war aber der Rüsttag auf das Passafest, und zwar um die sechste Stunde. Nun sagte Pilatus zu den Juden: Seht, da ist euer König. Da schrien jene: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus entgegnete ihnen: Euren König soll ich kreuzigen lassen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Darauf übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. So übernahmen sie den Jesus, und dieser ging, indem er sein Kreuz selber trug, aus der Stadt hinaus nach der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere auf beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Auch eine Aufschrift hatte Pilatus schreiben und oben am Kreuz anbringen lassen. Sie lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag und die Aufschrift in hebräischer, römischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mensch hat behauptet, er sei der König der Juden. Pilatus aber antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleidungsstücke und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, außerdem noch das Unterkleid. Dieses Unterkleid aber war ohne Naht von oben an in einem Stück gewebt. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerschneiden, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte das Schriftwort seine Erfüllung finden: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Auf diese Weise verfuhren also die Soldaten. Es standen aber beim Kreuze Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, auch Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, stehen sah, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von dieser Stunde an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand dort nun ein mit Essig gefülltes Gefäß. Sie umwickelten also einen mit Essig getränkten Schwamm mit Isop und hielten ihm diesen an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht, neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich möchte noch kurz beten, dürft sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und dass wir ja heute davon lesen können. Danke, dass du bereit warst, für uns in den Tod zu gehen. Und ja, bitte hilf mir, dass ich dein Wort richtig weitergebe und dass wir ja ins Staunen kommen über dich und über deine Einmaligkeit. Amen. Vielleicht wart ihr schon mal beim Juwelier und habt für euch oder für jemanden, der euch am Herzen liegt, was Schönes gekauft. Vielleicht einen Ring oder eine Halskette, vielleicht Ohrringe. Und normalerweise, wenn man dann zu einem Juwelier geht, dann legt er diese verschiedenen Schmuckstücke, die man da so in der engeren Auswahl hat, die legt er dann auf so einen schwarzen Untergrund. Und vor diesem schwarzen Untergrund, da kommt dann dieses Schmuckstück so richtig zur Geltung. Dann sieht man da die Farbe einfach richtig gut und das Leuchten von den Steinen, die drin sind. Dieser Glanz kommt einfach richtig zur Geltung vor diesem dunklen Hintergrund. Und so ähnlich geht es mit dem heutigen Bibeltext. Wenn wir uns das anschauen, wie gehässig die Menschen mit Jesus umgehen, wie sie ja so bösartig sind oder der Pilatus so rückgratlos, dann kommt so die Leuchtkraft Jesu so richtig zum Strahlen. Seine Erhabenheit und seine Liebe, die sehen wir gerade in dieser Begebenheit ganz besonders. Und ich habe die Predigt jetzt für heute genannt, Jesus, der Einmalige. Und ich möchte mit euch zwei Punkte anschauen. Der erste heißt Jesus, der Erhabene. Und zweitens Jesus, der Liebende. Erster Punkt, Jesus, der Erhabene. Wenn wir uns diese Szene mal nochmal vorstellen vor unserem geistigen Auge, diese ersten 16 Verse aus Johannes 19, dann ist es ziemlich erschütternd, was da passiert. Kurz vorher in Kapitel 18, den Versen 38 bis 40, da sagt Pilatus zu den Juden, dass er keine Schuld an Jesus finden kann. Er versucht sogar, Jesus freizugeben, weil es damals in Jerusalem Brauch war, dass zum Passafest immer ja, ein Gefangener von den Römern begnadigt wurde, freigelassen wurde. Und er schlägt den Juden vor, ich könnte euch doch Jesus loslassen, er ist doch unschuldig. Und die sagen, nein, wir wollen nicht diesen, wir wollen Barabbas. Und der Barabbas war ein Raubmörder. Daraufhin wird der Barabbas freigelassen, der Schuldige geht ohne Strafe aus und der Unschuldige, Jesus, der wird gegeißelt, so wie es in Vers 1 zu lesen ist von Johannes 19. Und schon allein diese Geißelung, das war eine furchtbare Strafe. Von anderen Geißelungen ist überliefert, dass der Rücken von den so Bestraften eigentlich bloß eine blutige Masse war. Teils konnte man die blanken Knochen sehen und die Blutgefäße. War also eine schrecklich brutale Angelegenheit, so eine Geißelung. Und muss mörderische Schmerzen verursacht haben. Und Jesus hält das aus. Er wurde dazu festgebunden an so einem niedrigen Pfahl, sodass der Rücken schön gebogen war und da richtig draufschlagen konnte. Aber es waren nicht die Stricke, die ihn festgehalten haben. Es war der Gehorsam dem Vater gegenüber und es war die Liebe zu dir und mir. Und zu diesen rasenden körperlichen Schmerzen, die durch die Geißelung verursacht sind, da kommt noch der Spott der Soldaten dazu. Sie ziehen ihm so einen roten Mantel an, dass er wie ein König verkleidet ist, setzen ihm eine Dornenkrone auf und sagen voller Zynismus und Verachtung, sei gegrüßt, Judenkönig. Und Jesus, er sagt kein Wort. Er droht nicht, er verteidigt sich nicht, er winselt auch nicht um Gnade. Er steht trotz aller Schmerzen, allem Hohn, allem Spott über dem Allem als der völlig Erhabene. Er, der Schöpfer und Erhalter des Universums, lässt sich von seinen Geschöpfen misshandeln, obwohl es ihm ein leichtes gewesen wäre, sich zu verteidigen. Er, der den Blinden das Augenlicht gegeben hat, hätte alle um ihn herum mit Blindheit schlagen können. Wäre kein Problem gewesen. Er, der noch eine Woche vorher den toten Lazarus auferweckt hat, oder Wochen vorher den toten Lazarus auferweckt hat, er hätte sich selbst heilen können. Er, der von vor aller Ewigkeit von den heiligen Engeln angebetet wurde, der hätte eine gewaltige Armee von Engeln zu seiner Verteidigung anfordern können. Wir haben vorher gehört in dem Lied, er könnte 1000 Engel rufen. Und 1000 Engel sind noch eine Untertreibung. In Matthäus Evangelium lesen wir von mehr als 12 Legionen Engeln, die er hätte rufen können. Eine gewaltige Armee. Aber er tut nichts von all dem. Und an ihm bewahrheitet sich das, was Jesaja schon viele Jahrhunderte zuvor über ihn vorausgesagt hat, Jesaja 53, Vers 7. Als er misshandelt wurde, ergab er sich willig darein und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scherern stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Und darin zeigt sich seine Größe, seine Erhabenheit und seine Sanftmut. Sanftmut ist keine Schwäche, sondern das bewusste Verzichten darauf, sich zu verteidigen oder zu rächen, auch wenn man, ja, oder obwohl man die Kraft und die Mittel dazu hätte. Und unser Herr hat von sich selbst gesagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig sei. Und spätestens hier bei der Auspeitschung, bei der Verspottung und bei der Hinrichtung, da sehen wir, dass das keine leeren Worte waren, sondern dass es wirklich das tiefste Innere seines Wesens war und ist. Und ich frage mich, ob Pilatus vielleicht was von dieser inneren Größe Jesu gesehen hat oder gespürt hat. Und ob er deswegen vielleicht nach der Geißelung und Verspottung, als er ihn hinausführt zu den Juden, sagt, seht, welch ein Mensch. Ich weiß es nicht, vielleicht wollte ihn auch was anderes damit ausdrücken. Aber er sagt, seht, welch ein Mensch, und was dann folgt, es ist schrecklich. Die hohen Priester und die Tempeldiener, also genau diejenigen aus dem Volk Israel, die Gott eigentlich am nächsten sein müssten, weil sie täglich mit seinem Tempel zu tun haben, täglich in seinem Tempel Dienst tun, täglich Opfer darbringen. Gerade die fangen an zu schreien, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz. Und wie sehr muss das Jesus getroffen haben, als er dort vorn steht und diese Masse nur noch seinen Tod möchte. Dass gerade diejenigen vom Volk, die ihm besonders nahe sein müssten, gegen ihn hetzen. Und da wird wiederum wahr, was im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das eigene Volk, das Volk Israel, das seit Jahrhunderten auf ihn gewartet hat, schreit voller Hass ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz. Und Jesus zeigt sich auch hier wieder als der völlig Erhabene. Er lässt sich nicht dazu hinreißen, Feuer und Schwefel vom Himmel fallen zu lassen und diese Frevler zu vernichten. Er sagt nicht mal was, er steht da und schweigt. Und dann zeigt sich jetzt nochmal die Rückgratlosigkeit von Pilatus. Er ist davon überzeugt, Jesus ist unschuldig. Trotzdem hat er ihn vorher schon geißeln lassen. Und jetzt ist er bereit, diesen Unschuldigen dem wütenden Mob auszuliefern. Er sagt zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Und man fragt sich schon, was ist da los? Wie kann es sein, dass dort, wo eigentlich gerechte Urteile gefällt werden sollten, so eine Ungerechtigkeit herrscht? Und wahrscheinlich lag es unter anderem daran, dass es Pilatus den Juden recht machen wollte und dass er seine eigene Macht erhalten wollte. Und um diese seine Macht zu erhalten, ist er bereit, über Leichen zu gehen. Und wenn man sich die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte so anschaut, dann muss man leider feststellen, dass wir uns nicht sehr viel verbessert haben. Von einer Evolution im moralischen Sinn sind wir weit entfernt. Nach wie vor ist es so, dass die Schwachen von den Mächtigen ausgebeutet werden, dass die Armen ärmer werden und die Reichen reicher. Nach wie vor ist es so, dass Macht die Menschen korrumpiert und dass Menschen nach Geld und Macht streben und dafür auch andere unterdrücken oder über Leichen gehen, so wie Pilatus. Und als Christen dürfen wir uns nicht darüber wundern, wenn unsere Rechte auch eingeschränkt werden. Denn wenn es unserem Herrn so ging, der unschuldig war, wirklich unschuldig, viel unschuldiger, als wir es jemals sein können, wenn er so behandelt wurde, dann können wir keine bessere Behandlung erwarten. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass, ja, so wie Jesus es auch wusste, dass wir letztlich nicht der Willkür der Menschen ausgeliefert sind, sondern dass wir uns in der Hand unseres himmlischen Vaters befinden. Er ist letztlich derjenige, der das Weltgeschehen lenkt und der auch unser kleines Leben durch und durch kennt. Für ihn gibt es keine bösen Überraschungen, ihm entgleiten keine Situationen, sondern er hält auch dein Leben in seiner Hand. Und weil Jesus wusste, dass er in der Hand seines Vaters ist, weil er wusste, dass er sich im Willen Gottes befindet, deswegen konnte er so erhaben über all diesem Schrecklichen stehen, was ihm angetan wurde. Jesus schweigt angesichts dieser geifernden und blutrünstigen Menge. Und auch als Pilatus nochmal zu ihm geht und ihm sagt, woher kommst du? Da schweigt er. Und dann entwickelt sich ein kurzes Gespräch und Pilatus sagt zu ihm in Vers 10, mir willst du nicht Rede stehen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und so mächtig wie Pilatus hier behauptet zu sein, ist er gar nicht. Das zeigt ja sein Verhalten. Wenn er wirklich die Macht hätte, Jesus freizugeben, warum tut er es dann nicht? Er hat schon zweimal gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Warum scheitert er ständig am Widerstand der Juden? Weil er letztlich gar nicht so frei ist, gar nicht so mächtig ist, über sich selbst zu verfügen, wie er denkt, weil er ein Gefangener seines eigenen Ichs ist, ein Gefangener seiner Ängste, ein Gefangener seiner eigenen sündigen Natur. Und deshalb ist ihm der Machterhalt und sein Ansehen wichtiger als die Gerechtigkeit. Obwohl Pilatus römischer Statthalter ist, mit vielen Befugnissen ausgestattet und Befehlshaber über die dort stationierten Soldaten, ist er eigentlich nicht mehr als ein hilfloser Wurm, getrieben von niederen und niedrigsten Beweggründen. Und die Antwort von Jesus auf diese großspurige und letztlich verlogene Aussage von Pilatus steht in Vers 11. Jesus sagt zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Deshalb trifft den, welcher mich dir ausgeliefert hat, eine größere Schuld. Jesus hält Pilatus keinen Vortrag über dessen Rückgratlosigkeit oder Verlogenheit, über seinen Egoismus. Aber er macht ihm doch ganz deutlich, dass es mit seiner Macht gar nicht so weit her ist, wie Pilatus das denkt. Und daraufhin, nach diesem Gespräch, dann folgt der letzte verzweifelte Versuch von Pilatus, Jesus doch noch freizugeben. Aber auch dieser Versuch scheitert am Widerstand der Juden. Sie drohen Pilatus indirekt damit, ihn beim Kaiser anzuschwärzen, weil er diesen Aufständischen, diesen Jesus, nicht verurteilen will. Vers 12 heißt es, gibst du diesen frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Und vor dieser Drohung hat Pilatus Angst, denn so eine Anzeige beim Kaiser, die könnte ihn sein Leben kosten. Und darum übergibt er Jesus letztlich zur Kreuzigung. Aber bevor er ihn da zur Kreuzigung übergibt, fragt der Juden noch ein letztes Mal, euren König soll ich kreuzigen lassen? Und dann kommt die nächste erschreckende Antwort der hohen Priester. Sie sagen im Vers 15, wir haben keinen König als den Kaiser. Und diese Aussage, die könnte man eigentlich als Bankrotterklärung des zumindest damaligen Judentums sehen. Die religiösen Führer von dem Volk, das sich Gott erwählt hat, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat, das er aus Ägypten geführt hat, mit dem er sein Gesetz anvertraut hat, das er selbst regiert hat, dem er Propheten gesandt hat und Könige eingesetzt hat. Dieses Volk, dem sich Gott so auf so besondere Art und Weise zugewandt hat, sagt jetzt, wir haben keinen König als den Kaiser. Mit diesem Kaiser ist natürlich der Kaiser in Rom gemeint. Und da werden die Juden, die eigentlich stolz sein könnten auf ihre Herkunft, auf das, dass Gott mit ihnen in ihrem Volk Geschichte schreibt, diese stolzen Juden, die werden zu Stiefelleckern der römischen Besatzungsmacht. Sie unterwerfen sich ihren Feinden, um den Gott zu ihrer Rettung gesandt hat, loszuwerden. Das ist eine furchtbare Ironie, die in ihrem Verhalten da sichtbar wird. Es ist schrecklich, wenn man das liest und sich das vor Augen malt. Aber vor diesem dunklen Hintergrund, da strahlt diese Erhabenheit Jesu umso heller hervor. Das war der erste Punkt, Jesus der Erhabene. Kommen zum zweiten, Jesus der Liebende. Aus dem Matthäusevangelium wissen wir, dass Jesus sogar am Kreuz noch verspottet wurde. Johannes spart das aus. Wir haben es vorhin im Abendmahl schon mal gelesen. Ich lese es euch noch mal kurz vor aus Matthäus 27, die Verse 39 bis 44. Als Jesus am Kreuz hängt. Die Vorübergehenden aber schmähten ihn, wobei sie den Kopf schüttelten und ausriefen, du wolltest einen Tempel abbrechen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir nun selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steige vom Kreuz herab. Ebenso verhöhnten ihn auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten mit den Worten, anderen hat er geholfen, sich selber kann er aber nicht helfen. Er ist der König von Israel, so steige er jetzt vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der rette ihn jetzt, wenn er ihm wohl will. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. In der gleichen Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Dem Sohn Gottes, der aus Liebe zu den Menschen dort am Kreuz hängt, auch aus Liebe zu denen, die ihn hier verspotten, dem schlägt so eine tiefe Lieblosigkeit und Verachtung entgegen. Und unter seinem Kreuz, wo er hängt, da sitzen die Soldaten und feilschen um seine Kleider. Sogar sein Untergewand verlosen sie unter sich. Das bedeutet, dass Jesus völlig nackt an diesem Kreuz hing. Es war eine weitere Demütigung, die bei der Kreuzigung auf ihn zukam, dass er nackt diesen furchtbaren Tod erleiden musste. Und in diesem Verhalten der Spötter und der hohen Priester und der Schriftgelehrten und der Soldaten, da wird die grundsätzliche Feindschaft der Menschheit gegen Gott greifbar. Am Kreuz stirbt der völlig Unschuldige unter furchtbaren körperlichen und seelischen Qualen und die Menschen haben nichts Besseres zu tun, als ihn zu verhöhnen und seine Kleider unter sich zu verteilen. Und wieder vor diesem lieblosen Hintergrund, da leuchtet Jesu Liebe ganz besonders hervor. Er hat dort am Kreuz, wo er so schlimme Dinge erlebt, hat er immer noch einen Blick für seine Mutter. die neben dem Kreuz steht. Wir lesen nichts davon, dass seine Mutter oder die anderen, die dabei waren, versucht haben, ihn zu trösten, aber er, der am Kreuz hängt, der tröstet seine Mutter, befiehlt sie der Fürsorge von Johannes an. Er, der Leidende und Sterbende, hat noch einen Blick für die Not um ihn herum und er kümmert sich liebevoll um seine Mutter. Aber die Liebe, die Jesus am Kreuz beweist, die geht noch viel weiter als das, was man damals mit den Augen sehen konnte und mit den Ohren hören konnte. Die größte Liebestat am Kreuz, die bleibt für die menschlichen Augen oder für die natürlichen Augen unsichtbar. Und Paulus drückt dieses Unsichtbare und eigentlich letztlich Unfassbare im 2. Korintherbrief folgendermaßen aus. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der völlig reine und unschuldige wird dort am Kreuz zur Sünde. Und wozu? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und leider haben wir diese Botschaft vielleicht schon viel zu oft gehört, sodass wir uns in gewisser Weise daran gewöhnt haben. Wir kennen Johannes 3, Vers 16 auswendig, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir auswendig, aber ist uns noch bewusst, was in diesem Vers drinsteckt? Ich wünsche mir, dass wir neu dieses Unfassbare, das in Jesu Tod enthalten ist, dass wir neu darüber staunen können, dass uns neu in die Anbetung treibt, was dort auf Golgatha geschehen ist. Und dass wir es für uns ganz persönlich annehmen können. Der Liederdichter Stuart Townend, der drückt es in seinem Lied folgendermaßen aus. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Du und ich, wir hätten genauso bei diesen Spöttern stehen können, wenn wir damals gelebt hätten. Wir hätten zu den Soldaten gehören können, die Jesus geschlagen, angespuckt und gekreuzigt haben. Und in gewisser Weise waren wir dort auf Golgatha dabei. Denn Jesus hing dort um deiner und meiner Sünde willen. Dort am Kreuz trug Jesus meine und deine Schuld, damit wir vor Gott gerecht werden können. Und als er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, hat er damit die Grundlage für deine und meine Erlösung gelegt. Aus Liebe zu dir und mir ist er nicht vom Kreuz heruntergestiegen, sondern hat den vollen Preis für deine Erlösung gezahlt. Glaubst du das? Amen.